Hallo und herzlich willkommen zum Börsenpodcast aus der Kaffeeküche von Hype und Wallwitz. Schön, dass ihr wieder alle reinhört. Ich bin Georg Wallwitz und sitze hier mit den Kollegen und bespreche wie immer am wichtigsten Ort der Firma das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten. Wir sitzen in der Kaffeeküche wie jeden Montag. Zu meiner Linken mit Dr. Hodeck.
Hallo, herzlich willkommen.
Und zu meiner Rechten mit dem Dr. Konrad.
Herzlich willkommen.
Dann sind wir quasi komplett. Wie war das Wochenende?
Gut, das schöne Wetter genossen, wunderbar alles, Zeit mit der Familie verbracht, gut erholt.
Und Ernst, du bist wieder zweimal um den Starnberger See gejoggt?
Genau, war sehr schön, war wunderbares Wetter.
Und Ironman trainiert.
Richtig. Und wir haben uns auch nicht von der Sicherheitskonferenz in München und den Irritationen dort irgendwie stören lassen.
Sehr gut. Das war ja ein echter Belagerungszustand. Ich muss zugeben, ich war natürlich jedes Jahr am Samstag auf der großen Demonstration. Diesmal wieder sehr stark vertreten die MLPD, also die Jüngeren unter uns. Den muss man sagen, das ist die marxistisch-leninistische Partei Deutschlands. Die gibt es auch noch. Und vor ihnen gingen die Kurden, hinter ihnen ging die Fraktion von Pax Christi.
Ui.
Man muss sagen, es war bunt und es ist jedes Mal wieder interessant, was für ein breites Spektrum doch die Abneigung gegen die NATO so bindet.
Ja, wenn man einen gemeinsamen Feind hat, dann bindet das natürlich.
Nur man stellt sich vor, plötzlich löst sich die NATO auf. Was fangen die Kurden dann mit Pax Christi an? Kann die MLPD das wirklich zusammenhalten?
Das wird sicher schwierig, aber vielleicht findet man dann den gemeinsamen Gegner im Kapitalismus oder in dem neoliberalen Wirtschaftssystem.
Ich sehe schon, wir hätten da ein paar Vorschläge und müssten dafür wahrscheinlich einen separaten Podcast machen.
Genau.
Jetzt ist es also so, dass wenn wir auf die Märkte schauen, es sieht ja irgendwie alles aus nach Friede, Freude, Eierkuchen, an den Märkten jedenfalls. Es ist alles irgendwie 5 oder 10 oder gar 20% gestiegen. Ja, was macht man daraus? Tut jetzt der kluge Fondsmanager alles verkaufen und freut sich über seine 4, 5, 6, 7%, die er jetzt gemacht hat und rettet sie ins Jahresende?
Wäre natürlich gut für die Vola und die Sharpe Ratio, wenn man jetzt plötzlich verkaufen würde und dann quasi eine Schwankungsbreite von 0 hätte. Realistischerweise macht man oder kann man das natürlich nicht machen. Es ist wahr, der Rebound war sehr stark. Wahrscheinlich auch etwas übertrieben in bestimmten Bereichen. Man muss aber natürlich die Basis sehen, von der wir kamen im vierten Quartal des letzten Jahres. Da war es so, dass die Übertreibung nach unten doch auch sehr stark ausgeprägt war und eine gewisse Erholung abzusehen war.
Also es gibt wahrscheinlich hauptsächlich für die Bondmärkte.
Ja, auch Aktien. Also der Tech-Bereich hat ja sehr stark gelitten. Da ist jetzt zum Beispiel der Nasdaq seit dem Low im Dezember um etwa 20% jetzt wieder gestiegen. Das sind 10 Wochen. Das ist natürlich enorm. Und da gab es doch auch wirklich Bereiche, die sehr, sehr stark gestiegen sind. Und wo man jetzt schon so ein bisschen das Gefühl auch hat, es war ein bisschen zu viel vielleicht des Guten.
Also ich denke, dass das wieder mal eine klassische Konstellation war, wie wir sie immer wieder mal antreffen. Man hat hohen Pessimismus, man sieht den Weltuntergang kurz vor der Tür stehen, man ist entsprechend positioniert und dann stellt sich doch heraus, dass die Welt nicht untergeht und dann geht es auf einmal in die andere Richtung. Was dafür spricht, dass die Rallye tendenziell noch ein bisschen weitergeht, hoffentlich auch nicht ganz so stürmisch, aber ich denke, man kann zuversichtlich sein, dass sie noch etwas anhält, ist zum einen die Investorenpositionierung, also die Investitionsquoten sind nach wie vor eher unterdurchschnittlich, sowohl bei den Hedgefonds wie eben auch von den klassischen Long-Only-Anlegern. Und wir haben jetzt wahrscheinlich im ersten Quartal auch den Tiefpunkt in der konjunkturellen Entwicklung. Die Nachrichten aus dem Handelsbereich, gerade USA, China, aber auch sonst prinzipiell werden tendenziell etwas besser. Also das spricht dafür, dass es noch etwas weiter gehen kann, bis sozusagen wieder mal die Euphorie Einzug hält. Und wir sind definitiv nicht bei einer euphorischen Stimmung. Es erinnert mich eher so ein bisschen an die letzten Jahre, wo man dann gesagt hat, naja, das sei der the most hated rally, weil man halt irgendwie nicht dabei ist.
Ja, das heißt aber von jeder Rallye.
Heißt es gerne, man sollte es auch nicht überbewerten, das ist völlig richtig. Aber ich glaube, wir haben diese Einordnung, wir haben ja beim letzten Mal schon gesagt oder immer wieder mal darauf hingewiesen, dass uns das erinnert an den Jahreswechsel 2015-2016 und die Parallelität ist eben da. Es wird jetzt sicher auch mal etwas ruhiger gehen, aber ich glaube, dass wir noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen sind.
Also so in der Rückschau ist es schon frappierend, wie das eben tatsächlich am 29. Dezember quasi unten war und sich dann umgedreht hat. Da spricht natürlich sehr viel für technischen Verkaufsdruck, dass viele Asset Manager offensichtlich bestimmte Titel nicht mehr im Portfolio haben wollten, insbesondere nicht Corporate Bonds, aus Gründen, die sich heute nur noch schwer rekonstruieren lassen.
Ja, und wir hatten auch massive Mittelabflüsse, das darf man auch nicht unberücksichtigt lassen. Das heißt, es mussten eben diese Abflüsse auch bedient werden.
Aber es ist schon ganz frappierend, wie das eben wirklich zum Jahreswechsel sich sozusagen auf dem Schuhabsatz umgedreht hat und seither wieder nach oben geschnalzt ist. Also ich wäre wahrscheinlich tatsächlich noch ein bisschen vorsichtig, würde das Brexit-Ding abwarten. Ich war am Wochenende nicht nur auf der Demo, sondern auch Skifahren, wie ich zugeben muss. Und da kam ich auf der Hütte mit jemandem ins Gespräch, der bei einem großen deutschen Hersteller ist, der große Fabriken in Großbritannien betreibt, ein bayerisches Unternehmen, mehr sage ich dazu nicht. Und die haben einfach ihre Betriebsunterbrechung jetzt für Ende März bereits fest eingeplant, weil man kann nicht einfach so eine Riesenfabrik weiterlaufen lassen und dann warten, bis bestimmte Teile ausgeht. Sondern das ist etwas, was organisiert wird und ab Ende März sind die Leute da auch alle in Urlaub geschickt. Und
also
die Betriebsunterbrechung ist bereits jetzt geplant und lässt sich auch nicht mehr so schnell zurückdrehen. Also der Schaden, der ökonomische Schaden ist teilweise schon da, der durch den Brexit kommt. Einfach weil die Vorbereitungen, jedes Unternehmen, was in England aktiv ist, muss sich heute darauf vorbereiten, was passiert, wenn der Hard Brexit kommt, weil so ausgeschlossen ist es eben auch nicht. Insofern, da können wir uns im Zweifelsfall Ende März, Anfang April nochmal etwas wärmer anziehen.
Das kann gut sein. Also ich möchte erinnern, damals, als das Referendum in England durchgegangen ist, pro Brexit, da haben wir auch einen doch deutlicheren Rückgang an den Aktienmärkten gehabt. Ja, also da haben wir doch dann 10% plus verloren. Also das ist schon durchaus drin. Ich finde es nur frappierend, wie entspannt so die klassischen Seismographen, nämlich einige Assetpreise sind, also vor allem Sterling, da tut sich relativ wenig. Also irgendwie scheinen die Märkte zu sorglos zu sein oder vielleicht ist man in der Realwirtschaft zu ängstlich. Also es ist momentan schwer einzuordnen. Ich weiß auch nicht recht, was ich daraus machen soll.
Ja, also absolut paradox. Es ist so ein bisschen wie die Ruhe vor dem Sturm, fühlt sich das an. Was die Politik macht, ist letztendlich mehr als grob fahrlässig. Wir stehen jetzt irgendwie 6 Wochen vor dem tatsächlichen Brexit und keiner weiß, was passieren soll. Es ist weder irgendwas geklärt, noch steht irgendwie eine Entscheidung an, die das klären könnte. Keiner weiß, was los ist. Und angesichts des Ausmaßes, was so ein Brexit jetzt eben haben wird oder haben kann, ist es wirklich fast schon wahnsinnig, was da passiert. Ich glaube zwar nicht, dass es in letzter Minute nicht noch zu irgendeiner Art Kompromiss kommt oder dass man eben den Prozess nochmal verlängert, aber die Wirtschaft und die Menschen in solch einer Unsicherheitslage zu lassen, ist schon verkehrt.
Es ist grob fahrlässig, aber wir haben ja gerade in der Eurozone durchaus die Erfahrung gemacht mit diesen Last-Minute-Deals, genau. Ob das jetzt Griechenland war oder Zypern oder was auch immer. Und vielleicht spekulieren die Finanzmärkte auf eine ähnliche Lösung.
Ja, aber eben jemand, der eine große Fabrik betreibt,
der kann das nicht machen.
Der hat diesen Luxus nicht.
Der muss sich vorbereiten. Der muss sich vorbereiten.
Auf den Knopf drückt, sondern der hat da eben Tausende von Leuten, die er irgendwie da beschäftigt.
Ich denke, ein weiteres Thema, das mindestens genauso wichtig ist, ist, wie es mit den Zöllen auf europäische Autoexporte weitergeht, ob da jetzt tatsächlich etwas kommt. Also die Amerikaner haben ja jetzt durchaus auf einmal Sicherheitsbedenken durch unsere Autos, wie auch immer.
Der Diesel, ne?
Die haben diese Feinstaubbelastung neu berechnet, deswegen.
Vermutlich. Wie auch immer, jedenfalls, das ist auch etwas, was natürlich irgendwie so auf der Stimmung lastet und was das auch irgendwie zum Kippen bringen kann.
Wo wir gerade von Stimmungsschwankungen sprechen, die Aktie für manisch-depressive Anleger in Deutschland ist nach wie vor Wirecard, die einen tollen Lauf hatten, bis sie in den DAX kamen und seither so etwas unter die Räder gekommen sind. Im Gerede waren sie immer mal und nun hat die Financial Times sich die Aktie vor die Brust genommen. Und also wenn es nicht geplant war, dann war es wirklich eine sehr interessante Choreografie von drei Artikeln hintereinander, die eben das Unternehmen doch schwer angeschossen haben. Was ist da passiert?
Ja, es gab einen Whistleblower, der publik gemacht hat, dass eben da Umsatzzahlen umdatiert wurden in Singapur, also in dem asiatischen Ableger.
Wobei man sagen muss, Asien spielt eine irrsinnig große Rolle für Wirecard.
Ja, absolut. Genau. 40% des Umsatzes wird in Asien gemacht.
Richtig, die sind ja ganz groß bei Alipay, also ist durchaus von Gewicht.
Da muss man zuhören.
Richtig, obwohl die Größe des Umsatzes, der da eben umdatiert worden ist, mit 3 Millionen relativ gering ist zum Gesamtumsatz. Man fragt sich dann aber allerdings auch, warum denn sowas überhaupt passiert, wenn es denn nur so ein geringes Ausmaß hat. Steckt da noch was anderes dahinter, Geldwäsche etc.? Also da sind viele Fragen offen. Jetzt ist natürlich die Staatsanwaltschaft in Deutschland auch eingeschaltet, die BaFin hat sich eingeschaltet. Also das nimmt unschöne Ausmaße an jetzt.
Wir haben jetzt heute erfahren, dass eben ein Verbot von Leerverkäufen von der BaFin verfügt wurde.
Von neuen Leerverkäufen.
Richtig, bestehende Positionen dürfen gehalten werden, sie dürfen aber nicht aufgestockt werden und es dürfen keine neuen Positionen eingegangen werden. Das heißt, die BaFin greift eben massiv in den Preisbildungsmechanismus ein und zwar zugunsten von Wirecard. Es ist jetzt nicht so, wie wenn man den Kurs aussetzt, dann kann man sagen, das ist quasi neutral, sondern man greift eben ein und das erinnert eben an die Zeit der Finanzkrise, als auch ein Leerverkaufsverbot für Finanztitel erlassen wurde. Damals durchaus aus gutem Grunde, weil man gesagt hat, ist irgendwie systemrelevant. Das kann man sicher eher rechtfertigen als heute.
Aber wie massiv ist denn dieser Eingriff? Weil die Wirecard-Leerverkaufsquote war ja schon mal sehr viel höher.
Ja.
Also das war mal 10% des gesamten Aktienkapitals. Das ist jetzt eher so in der Größenordnung 3 oder so. Also es ist im Prinzip ist ja das Werk der Spekulanten eher geringer geworden im Fall von Wirecard. Also ist das so ein großer Eingriff noch?
Ja gut, das ist immer die Frage. Also wenn man jetzt natürlich die Kursbewegungen anschaut, ja, dann ist es nach wie vor ein großer Eingriff.
12% plus heute.
Richtig. Ja. Und nach dem Verfall, also sagen wir mal so, ich glaube, die wesentliche Frage, die man sich stellen muss, ist an diesen Vorwürfen etwas dran? Vor 14 Tagen war ein großer Artikel in der FT, also nicht nur in einem Blog, sondern in dem Big Read, und sehr detailliert, also da hat sich schon jemand Gedanken gemacht, ist da etwas dran? Die FT ist durchaus eine seriöse Quelle. Wie gesagt, wir sind da genauso schlau wie alle anderen, aber es hat so ein gewisses Geschmäckle. Und man muss auch sagen, dass Wirecard natürlich in der Kommunikationsstrategie nicht gerade den besten Eindruck gemacht hat. Also nur zu sagen, da ist nichts dran, das ist natürlich eine Strategie, die nicht adäquat ist, die nicht ausreichend ist. Und auch immer die Tatsache, dass der Vorstand sich die Hände reibt, weil er billig neue Aktien wieder kaufen kann, das kommt irgendwie nicht gut und das reicht nicht.
Was er diesmal übrigens nicht getan hat, irgendwie 1000 Aktien oder was, also
ja.
Das ist kein, macht den Kohl nicht
viel. Nein.
Aktienbestand, den er hat. Also das ist mir schon auch aufgefallen, das war mehr so ein Kosmetik-Ding.
Ja.
Ich kaufe Aktien,
ja.
Furchtbar wenig, aber ich hoffe, das merkt keiner, dass es nur sehr wenig sind. Aber so dieses
Ja. Es ist der Vertrauensbeweis, ja, das ist auch in Ordnung. Ich glaube, man ist jetzt auch prinzipiell etwas sensibilisiert bei solchen Nachrichten, weil der deutschen Community ja durchaus noch die Steinhoff-Geschichte da in den Knochen steckt. Und da ging es ja auch um, sagen wir mal, etwas unkonventionell gebuchte Umsätze, um das jetzt einfach mal vorsichtig
vielleicht
zu sagen.
Vielleicht merkt man daran auch, dass das Unternehmen noch nicht ganz so professionell aufgestellt ist wie eben alteingesessene PR-Abteilung etc. Man ist halt noch nicht so vorhanden oder so professionell. Das Unternehmen ist ja extrem stark gewachsen.
Also es ist voll.
Steilen Aufstieg hingelegt und da fehlt auch so ein bisschen die Erfahrung, wie man mit so einer Situation umgeht. Vielleicht auch eine schlechte Beratung. Kann auch sein, dass der Vorstand eben da schlecht beraten ist und die Kommunikation in der Tat sehr schlecht ist.
Es ist eben so, was man sich bei Wirecard fragen muss, ist, warum ist dieses Unternehmen vermeintlich deutlich profitabler als Konkurrenten, die im Grunde vergleichbar sind?
Ja. Und was sind da die Konkurrenten?
Hier in Europa wäre das zum Beispiel Adyen, ist ein IPO aus dem letzten Jahr, hat eben pro Transaktion eine Marge von etwa 20 Basispunkten, Wirecard hat 70.
Das klingt nach einem anderen Geschäftsmodell.
Ja, das Geschäftsmodell ist aber sehr, sehr ähnlich.
Okay.
Wirecard ist natürlich kleinteiliger. Adyen hat hauptsächlich Großkunden, die natürlich eine andere Preissetzungsmacht haben. Wirecard ist breiter aufgestellt, hat mehr Kleinkunden und ist stärker in Asien. Also es gibt ein paar gute Gründe, warum die Marge höher ist. Warum sie um so viel höher ist, weiß ich nicht. Ja, also da ist auch irgendwas muss anders sein, sonst lässt sich das nicht erklären. Und ich glaube, man muss einfach jetzt aufdecken, man muss totale Transparenz zeigen, man muss sicher die internen Abläufe im Unternehmen verbessern. Also wir als Finanzdienstleister sind permanent angehalten, das interne Kontrollsystem zu stärken. Das gilt eigentlich a fortiori auch für Wirecard, zumal man ja auch im Grunde etwas Bankähnliches hat. Deswegen frage ich mich sowieso, warum da die BaFin offensichtlich jahrelang einfach so zugeschaut hat. Ja, und es ist sicher im Sinne des Unternehmens und im Sinne des Geschäftsmodells, da alles auf den Tisch zu legen, eventuell eine Sonderprüfung zu machen und dann auch offensiv an die Kapitalmärkte rauszugehen.
In diesem FT-Artikel stand halt diese Zahl 3 Millionen drin.
Ja, das ist Nasenwasser.
Wenn es das ist, dann ist das bei diesen gigantischen Volumina, die da gedreht werden, ist das tatsächlich sehr überschaubar.
Also man hat einen Jahresumsatz von 2 Milliarden. Ja, dann sind diese 3 Millionen Kleinkram.
Falsch gebucht sind. Also
andererseits, warum macht man wegen 3 Millionen eine solche Verschleierungstaktik? Warum?
Genau. Warum macht
ist
man
das ein Mitarbeiter, der betrogen hat? Ja,
das, der seinen Bonus aufhübschen wollte.
Das kann durchaus sein, aber dann stimmt es mit den internen Kontrollen nicht. Das ist auch bedenklich. Oder ist da eben mehr dran? Ich denke jetzt für jemanden wie uns als seriöser, langfristig ausgerichteter Asset Manager ist so ein Titel erstmal nicht investierbar, solange bis sich da einfach die Unsicherheit etwas gelegt hat. Ja, solange man klarer sehen kann. Jetzt wissen wir es einfach nicht.
Ich meine, das Geschäftsmodell oder das Thema, das da bespielt wird mit E-Payment, E-Commerce etc.
ist
natürlich
gut.
Spannend. Das ist ja auch im Sinne von unserem Schumpeter-Gedanken.
Ja.
Nur muss man halt bei Wirecard aufpassen, dass sie sich irgendwo nicht selber disrupten.
Ja.
Und
sich selber ein Bein stellen.
Die schöpferische Zerstörung auf die Spitze treiben.
Auf sich selbst damit.
Genau.
So James Bond-mäßig, die selbstzerstörenden Autos.
Genau.
So, damit ist für den Moment alles gesagt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Das war der Börsenpodcast von Alp und Wallwitz. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.